SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Am Mikrofon Antonia Ronnewinkel und unser Gast heute in SWR 2 zur Person ist die Pianistin Ragnar Schirmer. Herzlich willkommen.
Hallo, freue mich.
2019 ist für Sie ja ein regelrechtes Jubeljahr, Ragnar Schirmer, denn die Pianistin und Komponistin Clara Schumann ist vor 200 Jahren geboren worden, am 13. September. Und Sie feiern dieses Jubiläum eigentlich das ganze Jahr schon, sogar noch viel länger, mit ganz besonderen Konzerten und CDs. Da hören wir gleich einiges von. Was ist denn das, was Sie heute mit dieser Frau und Künstlerin verbindet, über so viele Jahre, so viele Jahrhunderte?
Also das ist natürlich wirklich ein sehr, sehr großes Kapitel meines Lebens. Ich habe als Jugendliche schon angefangen, mich mit Clara Schumann zu beschäftigen, dann im Studium ganz viel drüber gelesen und auch ihre Werke gespielt. Und jetzt bereite ich tatsächlich dieses Jubiläum schon seit einigen Jahren vor. Und ich bewundere Clara Schumann und im Moment bin ich ihr einfach nur unendlich dankbar dafür, dass ich ihre Programme nachspielen darf und dadurch nochmal so ganz, ganz neues musikalisches, künstlerisches Erleben auf der Bühne haben darf.
Und so wie Sie das heute erleben, Ragnar Schirmer, und wie Sie das auch erlebbar machen für Ihre Zuhörer, das hören wir heute in vielfältigen Facetten und Aktivitäten, über die wir sprechen in den nächsten 2 Stunden. Und Sie haben natürlich ganz viel Musik auch mitgebracht, nicht nur von Clara Schumann, sondern zum Beispiel auch von ihrem Mann Robert. Und von dem hören wir jetzt ein paar Kinderszenen. Pianistin Ragnar Schirmer mit 4 Stücken aus den Kinderszenen Opus 15 von Robert Schumann. Die Nummern 1, 5, 7 und 8. Eine recht willkürliche Auswahl, wie es scheint. Und ich gebe zu, also der Sprung von fremden Ländern und Menschen auf Glück ist genug, der kam jetzt von mir. Aber dass es dann direkt weitergeht mit der Träumerei und am Kamin, also die Nummer 6, fehlt die wichtige Begebenheit. Das kommt von Clara Schumann.
Das kommt von Clara Schumann in der Tat. Sie hat viele Zyklen von ihrem Mann aufgeführt, aber nie komplett. Auch beim Karneval lässt sie die Stücke, die ihr aus persönlichen Gründen nicht genehm sind, weil sie zum Beispiel ihre Konkurrentinnen beschreiben, wie zum Beispiel Estrella, lässt sie weg. Und warum sie bei den Kinderszenen, bei jedem Konzert, wenn sie diese Kinderszenen im Programm hatte, die wichtige Begebenheit und das fast zu ernst weglässt, das habe ich auch noch nicht rausgefunden, aber es muss persönliche Gründe haben, denn diese beiden Nummern hat sie tatsächlich nie gespielt.
Stimmt das eigentlich, dass Sie persönlich, Ragnar Schirmer, über die Kinderszenen erst zu Clara Schumann gekommen sind?
Ja, die Kinderszenen waren für mich ein ganz wichtiger Studienmoment in meiner Kindheit, in dem ich nämlich eine alte Ausgabe hatte, in der Clara Schumanns Fingersätze abgedruckt waren. Und da fiel mir auf, dass sie unglaublich genau ist mit dem Notentext, also stumme Fingerwechsel immer wieder, um tatsächlich die Mittelstimmen halten zu können, was als Effekt kaum hörbar ist, was aber eine ganz große Demut vor dem geschriebenen Notentext spiegelt. Und insofern habe ich mich dann schon als junges Mädchen gefragt, wer ist diese Frau, die so große Achtung, so Genauigkeit an den Tag legt, wenn es um die Musik ihres Mannes und eben auch bei anderen Komponisten geht. Und dann habe ich angefangen, die Briefe zu lesen, die Tagebücher und was uns so alles überliefert ist von Clara Schumann.
Und dann sind Sie sogar auch in Archive gegangen, was eigentlich für eine Pianistin, die am Klavier sitzt und Konzerte spielt, ungewöhnlich ist, würde ich sagen.
Das kam dann später. Also ich habe im Studium auch im Rahmen meiner Diplomarbeit über die musikalischen Bezüge in den Werken von Clara und Robert und dann später auch von Johannes Brahms geforscht. Und das Archiv, was mich jetzt natürlich am meisten fasziniert und beschäftigt hat in den letzten Jahren, ist im Robert-Schumann-Haus in Zwickau die Sammlung ihrer Programmzettel. Das sind über 1300 Stück und ich habe die alle abgeschrieben und jetzt weiß ich ganz genau, wann hat Clara Schumann was, in welchem Raum, mit welchen musikalischen Partnern, in welcher Reihenfolge, sogar um welche Uhrzeit gespielt. Und wie ging es ihr dabei? Weil sie macht dann auf diesen Zetteln teilweise noch handschriftliche Notizen, ob man sie nett behandelt hat, wie das Essen war, wie der Flügel war, manchmal auch sogar, wie das Publikum war.
Also dieser Begriff Programmzettel, der klingt ja schon so ein bisschen altertümlich. Das sind wirklich Zettel oder wie sehen die aus?
Das sind tatsächlich Zettel. Also heute nehmen wir Pianisten oder überhaupt Musiker natürlich von unseren Reisen auch die Programme des jeweiligen Abends mit und heben die auf. Und damals war das ein DIN A4 Zettel, auf dem dann in ganz aufwendigen verschiedenen Schriftarten gedruckt war, was es zu hören gibt. Aber wichtige Informationen fehlen natürlich. Denn zum Beispiel in Rostock wusste natürlich jeder, wo er sich befindet, der das liest. Da hat sie dann immer noch dazu geschrieben, das war in Rostock.
Und Sie haben inzwischen mit diesen originalen Konzertprogrammen, wie Clara Schumann sie gespielt hat, ganz viele Konzerte gegeben, zum Teil an Originalschauplätzen. Ich habe das selbst auch mal miterlebt, wie das ist. Und Sie erzählen dann auch viel über Clara Schumann dazu. Und es ist tatsächlich so, dass man in eine andere Welt eintaucht.
Ja, es sind in der Tat in diesem Jahr weit über 50 verschiedene Programme, die ich spiele, um eben wirklich immer originalgetreu auch an den jeweiligen Orten das Programm an den Ort anzupassen. Und ich habe eine Menge dabei gelernt, auch emotional über den Aufbau und die Architektur eines solchen Abends. Und um das dem Publikum auch zu erklären, warum manche Abläufe ganz anders sind, als wir die heute kennen, moderiere ich das dann immer. Denn in der damaligen Zeit war vieles wirklich anders als heute. Sie beginnt zum Beispiel immer mit dem großen Werk. Das erste Werk ist immer architektonisch das größte. Das kommt daher, dass sie von ihrem Vater gelernt hat, am Anfang eines Konzerts ist das Publikum noch am aufmerksamsten.
Und gibt es irgendwie besondere Lieblinge, mit denen Clara immer ihr Konzertprogramm eröffnet hat?
Sehr, sehr oft mit Beethoven. Sie war für ihre Beethoven-Interpretationen berühmt. Man erwartete von ihr Beethoven und sie war auch diejenige im 19. Jahrhundert, die Beethoven-Sonaten in Gänze aufführte. Es war eher üblich, nur einen Satz zu spielen, die schönsten. Aber sie hat immer die komplette Sonate gespielt, ist dafür auch kritisiert worden, aber da hat sie sich nicht beirren lassen.
Und welche Sonaten spielte sie dann gerne? Haben wir jetzt vielleicht ein Beispiel?
Also sie hat über 90 Mal in diesem Konzertprogramm, habe ich es gezählt, die Waldstein-Sonate offiziell aufgeführt. Das heißt, man kann davon ausgehen, wenn man die ganzen privaten Galas und Soireen noch mit berechnet, wird sie die weit über 100 Mal gespielt haben. Das kommt mir natürlich zugute, dass sie auch so ihre Lieblingsstücke hatte, denn dann kann ich die selber auch immer wieder spielen.
Sie mögen die Sonate auch sehr gerne.
Ja, Gott sei Dank.
Dann hören wir jetzt den ersten Satz aus der Waldstein-Sonate von Ludwig van Beethoven. Am Klavier unser Gast in SWR 2 zur Person, die Pianistin Ragna Schirmer. Aus der Klaviersonate Opus 53, der Waldstein-Sonate von Ludwig van Beethoven, war das der erste Satz. Gespielt von unserem Gast in SWR 2 zur Person, der Pianistin Ragna Schirmer. Auch auf ihrem aktuellen CD-Doppelalbum mit zwei historischen Konzertprogrammen von Clara Schumann. Einmal Kammermusik, einmal Klaviersolo. Madame Schumann heißt diese CD zum 200. Geburtstag von Clara Schumann. Und anhand dieser vielen Programmzettel, über 1300 sind es ja, haben Sie gesagt, Ragna Schirmer, haben Sie recherchiert und wir wissen jetzt, was Clara Schumann gespielt hat, aber wissen Sie auch, wie sie gespielt hat? Das ist ja das Interessante. Haben Sie sich bestimmt auch gefragt.
Das ist in der Tat eine wichtige Frage, die man nur dann beantworten kann, wenn man sich mit historischen Instrumenten beschäftigt. Also ich besitze selber eine große Sammlung an historischen Instrumenten, bin auch tatsächlich über Clara zu den historischen Instrumenten gekommen, weil ich das große Glück hatte, 2010 auf ihrem Originalflügel, den sie besessen hat, ein Konzert geben zu dürfen. Ich wusste also dann beim Spielen, diese Tasten hat Clara selbst berührt und zwar oft. Der stand bei ihr in der Wohnung und das hat mich so fasziniert, dass ich dann daraufhin versucht habe, an ein solches Instrument zu kommen. Das ist mir auch gelungen und seitdem ist also ein großer Fuhrpark gewachsen, wächst immer noch weiter. Jetzt ist mir kürzlich sogar ein Wilhelm Wieck-Flügel geschenkt worden, also von Claras Cousin, sodass ich im Zusammenarbeit auch mit Klavierrestauratoren und auch einigen Museen ein ziemlich genaues Bild davon habe, welche Instrumente Clara gespielt hat und wie die damals geklungen haben. Und auf einem historischen Instrument zu spielen bedeutet, dass man ganz automatisch andere Rubati verwendet, mehr wartet an bestimmten Stellen, weil der Klang sich anders mischt. Einiges ist kürzer, da wird man ein bisschen schneller spielen, anderes ist nicht so klar wie auf modernen Flügeln. Da nimmt man sich etwas mehr Zeit und dadurch kommt dann so ein ganz bestimmter Atem zustande, der sich unterscheidet von dem, was wir heute kennen. Und dazu kommen dann noch ihre ganzen Aufzeichnungen, wenn sie zum Beispiel schreibt, wie wichtig ihr das ist, dass immer alles gesanglich sein muss. Sie hat ja den Gesang sehr geliebt. Oder wenn sie vorsichtig, sie war ja immer sehr fair, aber doch bestimmt einige ihrer Zeitgenossen dann kritisiert, wenn die also, wie sie es nennt, dann ohne Emotion, ohne Seele vortragen. Das hat ihr überhaupt nicht gefallen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie sehr, sehr beseelt, sehr, sehr gesanglich gespielt hat. Und aus ihren Kompositionen kann man ja auch einiges rückschließen.
Und das versuchen Sie am Klavier dann auch genau so umzusetzen?
Also ich versuche mich natürlich da hineinzuversetzen, aber auf der anderen Seite ist natürlich immer die große Frage, was ist Authentizität in ihrer letzten Konsequenz? Also wir wissen, dass wir heute schneller empfinden, wir reden schneller, wir gehen schneller. Wir dürfen uns vor Augen halten, dass als Robert Schumann jung war, da entstand überhaupt erstmal die Eisenbahn. Das heißt, er schreibt eines Tages, er ist felsenfest davon überzeugt, dass ein Tempo von 40 km/h dem menschlichen Gehirn schade. Das war also eine ganz andere Zeit. Man reiste natürlich länger, mühsamer. Es herrschten andere Umstände. Vielleicht auch sogar andere Geräuschpegel, als wir sie heute kennen. Ja, einiges war sicherlich lauter, anderes war leiser. Das heißt, man muss immer die Frage stellen, wie bin ich möglichst authentisch, ohne historisierend zu sein? Denn das kann schon wieder verfälschen. Das ist eine Gratwanderung.
Jetzt haben wir ja eben gehört, wie Sie die Beethoven-Sonate gespielt haben, Ragnar Schirmer, die Clara Schumann so gerne zu Beginn ihrer Programme gespielt hat. Was haben Sie für eine Idee? Was war für Clara Schumann wichtig, wenn sie Beethoven spielt?
Also auf dieser Aufnahme habe ich mich natürlich bewusst dafür entschieden, einen modernen Flügel zu benutzen. Das heißt, ich versuche diese ganzen rhythmischen Dinge, die bei einem Hammerflügel noch zusätzlich hörbar sind, das Fallen der Hämmer, das ist ja fast noch eine Rhythmuskombo, die unten drunter liegt, die versuche ich mit so gewissen Akzenten zu imitieren und zu zeigen, wie modern Beethoven eigentlich ist, dass der richtig swingt. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie das sehr genossen hat.
Jetzt hat Clara Schumann ja sehr viel Beethoven gespielt, auch ein Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven sehr häufig. Sie hat Kadenzen dazu selbst geschrieben und in Noten festgehalten, sodass Sie, Ragnar Schirmer, die heute noch spielen können. Wir hören jetzt gleich eine Kadenz. Was hört man da raus? Wie geht sie mit Beethoven um?
Bei dieser Kadenz für das Beethoven-G-Dur-Konzert sieht man sehr deutlich, dass sie schon mit einem romantischen Gestus daran geht. Also man hört dann doch den Schumannschen Stil sehr, sehr klar in dieser Kadenz heraus. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass sie dieses vierte Konzert auch in romantischem Duktus angelegt hat. Und das verträgt dieses Konzert aber auf jeden Fall auch. Also das ist sicherlich auch der Grund, warum sie das so sehr geliebt hat.
Und auch dieses Konzert haben Sie schon auf CD aufgenommen, sodass wir es jetzt hören können. Und zwar, wir steigen gleich ein mit der Kadenz des ersten Satzes, die Clara Schumann geschrieben hat zu diesem Beethoven-Konzert. Ragnar Schirmer wird begleitet von der Staatskapelle Halle an der Saale unter der Leitung von Ariane Matiak. über 3 Minuten lang ist diese Kadenz zu Ludwig van Beethovens Klavierkonzert Nummer 4, Opus 58. Clara Schumann hat diese Kadenz geschrieben und die Pianistin Ragna Schirmer hat sie gespielt und den Schluss des ersten Satzes dann zusammen mit der Staatskapelle Halle an der Saale unter der Leitung von Ariane Matiak. Die Dirigentin, das fand ich interessant, hat nach ihrer Zusammenarbeit gesagt, Ragna Schirmer, dass es ihr manchmal vorkam, als hätte mit Ihnen Clara Schumann selbst am Klavier gesessen. Wie ist das für Sie?
Ja, das ist natürlich ein großes Kompliment, hat mich auch riesig gefreut. Das hängt auch damit zusammen, dass Ariane und ich vor dieser Aufnahme sehr, sehr viel über Clara gesprochen haben, um uns einfach auch hineinzuversetzen in den Geist des 19. Jahrhunderts. Und wir haben tagelang gesprochen, uns gegenseitig am Klavier vorgespielt. Ariane ist auch eine wunderbare Pianistin. Und haben uns so reingegeben in diesen Geist, um ihr möglichst nahe zu sein, dass es tatsächlich irgendwie manchmal ein bisschen magisch war dann bei der Aufnahme, wo man natürlich in höchster Anspannung ist. Es ist alles live aufgezeichnet vor Publikum. Da war Clara eigentlich immer so ein bisschen emotional dabei und das war schön.
Ja, das glaube ich. Und ich glaube, dass es auch sehr vielen Zuhörern, Zuschauern in ihren Konzerten so geht, dass wenn sie vorher auch so intensiv über Clara sprechen und dann am Klavier sitzen und eben das Programm das gleiche ist, möglicherweise der Ort, das Instrument das gleiche ist. Und das berührt die Zuhörer doch auch auf eine andere Art und Weise.
Natürlich, denn wir schauen dann auch manchmal gemeinsam irgendwie auf die Konzertpraxis. Also es ist ja durchaus so gewesen, dass, so wie wir das heute von Jazzkonzerten kennen, bei besonders gelungenen Passagen dann auch rein applaudiert wurde in die Stücke. Ja, und dann versuchen wir das manchmal auch. Traut sich keiner, aber ich arbeite dran.
Sie ermutigen das Publikum, das zu tun, tatsächlich.
Teilweise, wenn es in den Kompositionen angelegt ist, ja. Es gibt so gewisse Salonstückchen, wo man sich fragt, was soll das am Ende? Irgendwie 4 Zeilen, Tonika, Dominante, Tonika, Dominante, Tim, 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 immer wieder dasselbe. Da haben die schon gejohlt, ja. Und dann...
Dann hat man sich als Pianistin noch weiter behauptet.
Genau, man musste irgendwie das Ganze zu einem Ende bringen.
Von der Zusammenarbeit mit Ariane Matiak haben Sie eben schon erzählt, Ragna Schirmer. Und Sie haben im Zusammenhang über diese Zusammenarbeit auch gesagt, dass es auch etwas anderes für Sie war, da mit einer Frau zu musizieren, als wenn ein Mann am Dirigentenpult steht. In welchem Sinne?
Das hat eben mit dem Diskutieren über Clara Schumann zu tun. Gerade dieses Clara Schumann-Konzert ist sehr schwer, also rein technisch. Und da braucht man viel Verständnis auch von Seiten des Dirigenten dafür, was man da alles an Tönen unterbringen muss, während das Orchester dann so Liegenoten hat. Und ich habe mich das damals dann mit Ariane getraut, weil wir wirklich mal überlegen wollten, wie hat Clara geatmet? Wie fühlte sich das an für eine Frau, dieses Werk zu spielen?
Aus dem Klavierkonzert in A-Moll, Opus 7 von Clara Schumann, war das der langsame Satz. Eine Romanze. Am Klavier unser Gast in SWR 2 zur Person, die Pianistin Ragna Schirmer, und das Cello-Solo hat Hans-Jörg Pohl gespielt. Zusammen mit der Staatskapelle Halle unter der Leitung von Ariane Matiak. Und beim Hören konnten wir mit Sicherheit so ein bisschen erahnen, diese Romanze, die fängt ja sehr leise und langsam an und hängt am Ende so ein bisschen in der Luft, weil nämlich die Übergänge zwischen den 3 Sätzen fließend sind. War das damals nicht total modern, so, also nicht getrennte Sätze zu haben mit Pause, sondern ineinander überzugehen?
Das entwickelte sich zu der Zeit. Das hat ja zum Beispiel Mendelssohn auch gemacht in seinen Klavierkonzerten. Das heißt, man merkt auch genau, welche Werke sie zu der Zeit gespielt hat. Der große Orchesterbeginn ist angelehnt an ein Klavierkonzert von Thalberg. Da ist schon viel von ihren Erfahrungen oder auch mit Ferdinand Ries Klavierkonzert eingeflossen. Alles Stücke, die sie kannte. Teilweise kennen wir die heute nicht mehr so gut, aber ich habe mich da natürlich auch so durchgehört, durch alles Mögliche, was mir so begegnet ist in ihren Aufzeichnungen. Und das ist schon spannend, was sie zusammensetzt, was sie aber auch selber erfindet. Sie war als Pianistin und als Komponistin gleichermaßen begabt.
Und das Improvisieren spielt tatsächlich da eine ganz große Rolle. Beim Komponieren und aber auch in den Konzerten. Und das finde ich überraschend. Das ist ja gar nicht jedem so bewusst. Sie zeigen das, wenn sie die Konzertprogramme wieder neu aufleben lassen, die Clara gespielt hat, dass Clara Übergänge improvisiert hat von einem Stück zum anderen. Warum hat sie das gemacht?
Also zum einen ist es ja damals so gewesen, anders als heute, dass man nicht so spezialisiert war, sondern man wurde umfassend ausgebildet. Clara hat auch gesungen zum Beispiel. Also, und bei ihrem Vater war ganz klar, sie muss auch Kompositionsstunden bekommen und das Improvisieren spielte in ihrer Ausbildung eine ganz entscheidende Rolle. Sie hat wohl täglich sehr lange gar nicht an Stücken geübt, sondern sich durch alle Tonarten in den verschiedensten Übungen, und da gab es auch von ihrem Vater einige, ja, ich würde mal sagen, geradezu sadistisch veranlagte Fingerübungen, die man dann durch alle Tonarten durchexerzieren konnte. Das machen wir heute so nicht mehr, aber das hat sie alles drauf gehabt. Deswegen war ihr das vollkommen vertraut, einfach mal spontan in irgendwelchen abgelegenen Tonarten die schwierigsten Intervallbrechungen und so weiter zum Besten zu geben.
Sie konnte das wie im Schlaf dann.
Sie konnte das einfach, die war unglaublich fit. Und da haben wir von ihr ein paar skizzenhafte Aufzeichnungen, aus denen ich dann in Zusammenarbeit mit Jens Schlichting diese Improvisationen geschöpft habe.
Das ist ja die große verlorene Kunst, ne, der klassischen Musiker heute. Das Improvisieren, was man so gar nicht mehr in der täglichen Praxis drin hat. Wie haben Sie das denn wiedergefunden, Ragnar Schirmer?
Ich habe auch tatsächlich darüber gar nichts gewusst und nichts dazu gelernt. Bei mir ist das entstanden durch die Beschäftigung mit Händel, wo ich ja teilweise bei einigen Sätzen der Suiten nur Akkorde hatte und musste die dann eben in barocker Manier ausschmücken, auszieren und die Notwendigkeit zum Beispiel auch dann in Wiederholungen, sich noch Durchgänge und Ornamente auszudenken, hat mich da überhaupt erstmal auf den Weg gebracht mit diesen Freiheiten in der Musik umzugehen. Ich bin aber nach wie vor nicht dazu in der Lage, einfach auf dem Podium frei zu improvisieren. Manche können das, ich kann es nicht. Ich muss mir dann schon meine Aufzeichnungen machen und meinen Fahrplan, an dem ich mich dann langhangle.
Aber Sie haben das damals, als Sie Händel aufgenommen haben, also sämtliche Suiten für Klavier, die Aufnahme, die ist ja auch mehrfach ausgezeichnet worden mit dem Echo-Klassik-Preis, mit dem Händel-Preis. Sie haben das gesucht. Oder? Sonst hätten Sie niemals diese Händel-Suiten angefasst.
Damals hat mich das wahnsinnig gereizt und es prägt mich bis heute. Also diese Auseinandersetzung damit hört auch nicht auf. Und ich arbeite da sehr gerne weiter auf diesem Weg. Aber ich muss natürlich bei den Dingen bleiben, die ich am besten kann. Und das ist eine vorgegebene Musik, nach Möglichkeit dann frei, aber immerhin doch im Rahmen der vorgegebenen Grenzen zu interpretieren.
Mhm. Musik von Händel steht ja auch oft bei Clara Schumann auf dem Programm und Sie haben diese Erfolge von barocken Stücken schon angesprochen, die Clara öfter in ihren Konzerten gespielt hat. Da hören wir jetzt mal rein mit einem Stück von Händel, dann einer improvisierten Überleitung zu einem barocken Arrangement von Johannes Brahms. Und vorher hören wir noch mal rein, was Sie, Ragnar Schirmer, in Ihren Konzerten dem Publikum dazu sagen.
Natürlich ist im 19. Jahrhundert sehr, sehr viel passiert, was die Entwicklung der Kompositionen angeht. Und Sie wissen sicherlich auch, dass Mendelssohn derjenige war, der die Barockmusik wieder populär gemacht hat, indem sie wieder aufgeführt wurde. Clara hatte ihren ganz eigenen barocken Stil. Sie hat Scarlatti sehr geliebt. Sie hat sogar ein Bändchen mit ihren Lieblings-Scarlatti-Sonaten herausgebracht. Von Händel hat sie die G-Moll-Suite sehr, sehr oft gespielt. Die lag ihr sehr am Herzen. Glücklicherweise mag ich die auch besonders gern. Und dann hören Sie ein Stück von Gluck. was Brahms für Clara bearbeitet hat für Klaviersolo. Sie sehen in dem Originalprogramm so eine Klammer um diese Komponisten Scarlatti, Händel und Gluck. Das bedeutet vermutlich, habe ich recherchiert, dass sie diese Kompositionen miteinander verbunden hat. Und zwar nicht nur, dass dazwischen kein Applaus war, sondern sie hat mit harmonischen Überleitungen, mit Modulationen, mit Improvisationen, die tatsächlich ineinander übergehen lassen. Von diesen Improvisationen und Präludien in ihrer Art gibt es noch ein paar Skizzen. Und anhand dieser Skizzen, mit Hilfe eines Komponisten, habe ich dann auch mich versucht, solche Überleitungen zu kreieren. Und deswegen hören Sie diesen Barockblock jetzt in dieser Clara Schumann-Art.
Eine Folge barocker Stücke in romantischer Aufführungspraxis. Mit unserem Gast in SWR 2 zur Person am Klavier, der Pianistin Ragna Schirmer. Wir haben eine Folge gehört, wie Clara Schumann sie in ihren Konzerten gespielt hat. Allerdings etwas verkürzt. Von Georg Friedrich Händel nur die Passacaglia aus der Suite Nummer 7, Händelwerke Verzeichnis 432. Dann von Ragna Schirmer eine improvisierte Überleitung im Stile von Clara Schumann hin zu einem barocken Arrangement von Johannes Brahms, einer Gavotte aus der Oper Iphigenie in Aulide von Christoph Willibald Gluck. Und das ist doch wohl ein unheimlich süßes Stück. Also so kenne ich Brahms nicht.
Das in der Tat ist ein süßes Stück und Clara hat es gerne und oft gespielt. Sie liebte diese Gavotte und Johannes Brahms hat es für sie dann arrangiert. Und um sich auch als gute Freundin eben immer wieder für ihn einzusetzen, hat sie dann Notenzettel drucken lassen, die dann nach dem Konzert jeweils verkauft wurden. Und von dem Verkauf bekam er dann immer einen Anteil. Sie hat ja nicht so viele Originalwerke von Brahms in ihren Konzerten gespielt, weil sie da Schmerzen in der Hand hatte. Aber diese Gavotte von Brahms hat sie eben oft gespielt.
Und die zeigt doch auch unheimlich viel Privates. Ich habe das Gefühl, durch die Musik kommt man dann diesen Menschen über die 100, 200 Jahre näher.
Das sowieso, aber das geht mir natürlich nicht nur bei solchen Bearbeitungen so. Wir betrachten das heute so mit so einem heiligen Abstand. Wenn ich zum Beispiel mit Janina Klassen über Clara spreche und die mir dann erzählt, ja, und dann in Hamburg, da hat sie sich dann mit Brahms gestritten und dann hat sie ein Werk von ihm aufgeführt. Das war dann die Versöhnungsgeste. Das musste dann mal sein. Da ist das dann plötzlich so lebendig, als wäre das vorgestern gewesen. Ja, und das finde ich immer so wichtig, dass man nicht vergisst, die haben ja auch einfach nur gelebt und dass die so berühmt sind, ist natürlich unsere Hochachtung heute auch, aber die hatten ganz handfest ihre Probleme miteinander.
Und Janina Klassen ist eben Clara Schumann auch so nahe, weil sie als Musikwissenschaftlerin ganz viel über Clara Schumann gearbeitet hat, Bücher geschrieben hat, Biografien geschrieben hat. Und sie arbeiten viel mit ihr zusammen. Sie schreibt Texte für ihre CDs.
Ja, ich finde, wenn sie über Clara spricht, dann habe ich immer das Gefühl, die hat sie gestern getroffen. Also sie weiß so viel, sie kennt alles, aber auch so Informationen, die man sonst nicht bekommt. Ja, also dass Clara gerne Skat gespielt hat, aber immer um Geld, weil sonst hat es keinen Spaß gemacht. Da ist sie für mich immer eine ganz, ganz wichtige Quelle. Wenn ich irgendeine Frage habe, dann kriegt sie von mir eine SMS und dann weiß ich schon, sie muss mir jetzt irgendwie ausführlich antworten, die Arme.
Aber wenn man jetzt mal auf überlieferte Zeugnisse und Berichte von Zeitzeugen, Freunden, Bekannten, Musikerkollegen geht, die zum Beispiel sagen, Clara war eigentlich scheu und still. Würden Sie, Ragna Schirmer, das jetzt bestätigen, von der Musik her, von dem, was Sie erlebt haben?
Ich glaube, jeder Mensch sowieso, aber Künstler im Besonderen, hat natürlich ganz verschiedene Seiten. Und Clara im Besonderen, weil sie hat ihr Leben ja sogar geteilt in verschiedene Bereiche. Also als sie junge Witwe war, und 7 Kinder zu versorgen hatte und wusste, dass sie am besten Geld verdienen kann, indem sie konzertiert, dann bedeutete das für sie ja, sie musste reisen. Und dann hat sie ein Modell entwickelt, in dem sie von Oktober bis März immer auf Konzertreisen war. In der Zeit waren die Kinder versorgt, verteilt in Internaten bei Verwandten und Bekannten. Alle hatten eine gute Schulbildung, das war ihr sehr wichtig. Und dann in den Sommermonaten April bis September war sie immer komplett mit der ganzen Familie zusammen. Und die Briefe der Kinder legen nahe, dass das glückliche Zeiten gewesen sind. Und wenn ich dann höre, sie war eine stille, zurückgezogene Person, dann passt das natürlich nicht zu der Bühnenpräsenz, die man von Clara vermuten muss. Denn diese ganzen virtuosen Stückchen auf dem Podium zu veräußern, das kann man ja nicht, wenn man still und zurückgezogen ist. Franz Liszt hat sich zum Beispiel immer darüber aufgeregt, dass sie sich so wahnsinnig viel bewegt auf dem Podium. Das fand er völlig albern. Ja.
Also das heißt, wenn man sagt, sie war distanziert oder diszipliniert, nüchtern, humorlos, dann betrifft das, würden Sie sagen, einige Momente und Aspekte ihres Lebens und in anderen. Was gibt's für andere Momente, die Sie da noch in der Musik erleben?
Also diszipliniert würde ich sofort unterschreiben, weil sonst hätte sie das, was sie geleistet hat, niemals leisten können. Distanziert kann man, glaube ich, nicht sein, wenn man solche Musik schreibt und spielt. Und das ist auch gut so.
Kammermusik, also musizieren mit anderen Menschen zusammen, war für Clara ja auch immer sehr wichtig. Sie hat ein Klaviertrio komponiert und auch selbst gespielt. Und wir hören jetzt den zweiten Satz aus Claras Trio Opus 17, das Scherzo. Scherzo, der zweite Satz aus dem Klaviertrio in G-Moll, Opus 17 von Clara Schumann. Gespielt als Teil eines historischen Kammermusikprogramms, wie Clara Schumann es aufgeführt hat. Aufgenommen auf der Doppel-CD Madame Schumann mit Jason Keramidis an der Geige, Benedikt Klöckner am Cello und Ragnar Schirmer am Klavier. Und man merkt deutlich, Ragnar Schirmer, in diesem Klaviertrio, in dieser Kammermusik von Clara Schumann sind Sie total zu Hause.
Ja, es ist auf jeden Fall auch Claras wichtigstes Werk. Da ist ihr ganzes Talent in so einer Verdichtung zu spüren. Also sie hat sich auch in die Hand geschrieben, was ihr besonders gut lag, und gleichzeitig schafft sie es auf eine wunderbare Weise, diesen Dialog mit den beiden Streichern so zu bauen, dass sie auch immer wieder in den Hintergrund tritt. Also sie war nicht diejenige, die dann gesagt hat, so, ich spiele jetzt mein eigenes Werk und ich spiele dabei die Hauptrolle, sondern sie lässt der Geige und dem Cello den Vortritt, ganz wie eine Liedbegleiterin, denn die beiden haben dann immer auch sehr viel Gesangliches zu tun. Und das ist so persönlich und das ist so klarer total, dass das beim Einstudieren und auch beim Aufzeichnen dann für mich wie so ein Konzentrat, ja. Und da merkt man eben auch, was sie für Fähigkeiten als Komponistin hatte bei diesem Trio.
Ja, und ich finde es eine ganz wunderbare, überzeugende Interpretation, die Sie da eingespielt haben, ist eigentlich das Beste, was diesem Werk, was Clara passieren kann. Es gibt ja nicht so viele Aufnahmen von dem Trio, aber wenn man die im Vergleich hört, da sind wir schon sehr froh.
Vielen Dank.
Es reizt sie ja doch auch immer sehr, mal etwas weniger bekannte Werke oder auch gar nicht bekannte Werke auszugraben, zu spielen und auch aufzuführen. Sie gehen sehr oft auf frühere Versionen, auf Skizzen zurück, ja, und machen die hörbar. Was reizt sie daran, Ragnar Schirmer?
Na, das ist auch diese Auseinandersetzung mit dem Konzertbetrieb an sich, dass es mich eben nicht mehr so wahnsinnig interessiert, das zu machen, was eben schon tausende von Malen gemacht wurde oder erklungen ist in einer ganz bestimmten Form und mich dann in eine Art Wettbewerb zu begeben, verglichen zu werden. Das muss man als junger Mensch tun, um sich überhaupt erstmal seinen Platz zu erobern. Und jetzt bin ich in der privilegierten Situation, dass ich mir aussuchen kann, was ich machen möchte. Und da interessiert mich natürlich am allermeisten das, was noch so ein bisschen unerforscht ist, wo Wege noch nicht ausgetreten sind und ich da noch sozusagen meine eigenen Fußspuren hinterlassen kann. Und da macht es mir immer wieder Spaß, nicht nur Werke zu entdecken, sondern auch Bezüge zu entdecken. Also wenn ein Werk vor einem anderen entstanden ist oder wenn ein Stück aufgrund von Skizzen, die dann wiederum nicht veröffentlicht worden sind, sich entwickelt hat, da kann ich dann mit meinem Forscherdrang und der Lust am Musizieren gleichermaßen dann irgendwie diese historischen Entdeckungsreisen zusammenbringen.
Und da kommen dann auch oft Musik und Text zusammen. Also Sie machen viele Programme zusammen, auch mit Schauspielern, die Texte rezitieren. Sie haben ein ganzes Puppenspiel ja, mit aufgeführt zu Clara Schumann. Erzählen Sie mal kurz, was es damit auf sich hat.
Ja, ich mache gerne genreübergreifende Programme an sich. Die Zusammenarbeit mit dem Puppentheater Halle, die besteht jetzt seit 2012. Wir haben ein wunderbares Stück über Maurice Ravel, viele Jahre jetzt schon im Programm. Es läuft immer noch mit großem Erfolg, obwohl wir es schon 130 Mal aufgeführt haben. Und wir wollten unbedingt eine zweite Inszenierung machen. Und da war dann irgendwie vollkommen klar, was soll das Thema sein? Na ja, Clara Schumann. Und jetzt gibt es also dieses Stück, was sich beschäftigt mit dem Abend des letzten Konzertes von Clara. Und an diesem Abend stellt sie sich, das ist eine überlebensgroße Puppe, gespielt von Ines Heinrich Frank, sie stellt sich die Frage, was das Abschiednehmen bedeutet. Und sie sinniert darüber, dass sie in ihrem Leben sehr, sehr viele Abschiede hat erleben und erleiden müssen, aber dass der Abschied vom Konzertpodium von allen der schwerste ist, weil die Musik für sie eben auch immer die Stütze war, das Konzertieren, das Auftreten war immer der Halt, der ihr die Kraft gegeben hat, das alles auszuhalten. Und sie stellt eben die Fragen an sich, was wird von mir bleiben? Das Interpretieren, das Konzertieren wird vergehen, da werden andere kommen, die in diese Fußstapfen treten und das dann auch tun. Und deswegen bin ich als Ragnar Schirmer eben auch aus der heutigen Sicht in diesem Stück und interagiere mit dieser Puppe als eine, die das tut heute, was sie damals getan hat. Das ist sehr berührend und für mich einfach ein wunderbares Geschenk, diese Zusammenarbeit.
Clara Schumann hat in ihren Konzerten immer wieder auch Lieder aufs Programm gesetzt, also Klaviermusik gemischt mit Liedern, die zwischen den Stücken erklingen. Sehr beliebt im 19. Jahrhundert. Wir hören jetzt zwei Lieder. Die Sopranistin Nora Friedrichs mit zwei Liedern, die Clara Schumann als junge Ehefrau und Mutter auf ein Programm eines Berliner Kammerkonzertes gesetzt hat. Das Goethe-Gedicht Über allen Gipfeln ist Ruhe in der Vertonung von Fanny Hensel, der Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdy, und die berühmte Widmung von Robert Schumann, die er seiner Clara zur Hochzeit geschenkt hat. Am Klavier unser Gast in SWR 2 zur Person, die Pianistin Ragnar Schirmer, die sich seit vielen Jahren intensiv mit Musik und Leben Clara Schumanns beschäftigt. Und uns überrascht das heute, wenn in so einem Kammermusikprogramm oder zwischen Klavierstücken plötzlich Lieder erklingen, möglicherweise mit ein bisschen Operntimbre gesungen. Das war bei Clara total normal?
Ja, das war ganz wichtig. Das war in Konzerten eigentlich essentiell. Also man spielte die Melodien, die das Publikum kannte. Und das waren eben in der Regel die großen Arien oder eben die Lieder der jeweiligen Zeit. Also das ist auch die Zeit, in der diese ganzen Opernparaphrasen dann entstanden sind oder eben Variationen über Themen aus Opern. Und das wurde auch erwartet von den Interpreten. Man wollte, wenn man im Publikum war, immer wieder irgendwelche Melodien hören, die man schon kennt. Und wenn ich die Programmzettel mir anschaue von Clara, dann ist es in, ich glaube, 98% aller Konzerte kommt Gesang vor. Entweder mit Orchester als Arien zwischen ihren Klavierkonzerten oder auch Kammermusikwerken. Also sie hat ja immer ganz gemischte Programme zum Besten gegeben. Das ist wirklich reine Klavierabende, sind nur eine Handvoll von 1300. Und wenn mal kein Sänger da war, dann hat sie aber zumindest auch Transkriptionen von Liedern gespielt. Also das Lied spielt eine essentielle Rolle in der Musik des 19. Jahrhunderts und dann eben in den Konzerten und bei Clara auch. Und der Gesang war ihr auch immer sehr wichtig. Ihre Werke umfassen ja auch viele Lieder. Also sie hat viele Lieder komponiert und das ist auch die Form, mit der sie sich gut auskennt, das merkt man.
Und da waren ja immer unglaublich viele Leute an den Konzerten beteiligt. Lässt sich das heute überhaupt so realisieren? Da ist man ja immer ein bisschen vorsichtig, wenn man zu viele Musiker auf der Bühne hat.
Ja, und das ist natürlich auch ein logistischer Aufwand. Damals war das dann.
Und ein finanzieller Aufwand.
Ja, das, genau. Damals war das so, sie reiste irgendwo hin, dann veräußerte sie, dass sie kommt, dann wurde das eben auch entsprechend in den Zeitungen veröffentlicht. Teilweise war es auch so, dass sich das Publikum dann auch Werke wünschen durfte. Dann steht, also bei den Programmzetteln steht dann auf Verlangen. Das heißt nicht nur Zugabe, sondern das heißt auch, dass da teilweise vorher darüber abgestimmt wurde, was denn da zu hören sein wird. Und man tat sich dann entweder mit berühmten Persönlichkeiten vor Ort zusammen. Das war in Claras jungen Jahren ganz wichtig. Friedrich Wieck achtete darauf, dass seine Tochter dann eben mit den wichtigsten Musikerpersönlichkeiten ihrer Zeit auftrat, um so ihre Bekanntheit schneller zu steigern. Später ist sie dann aber natürlich auch mit berühmten Freunden gereist. Und dann gab es immer mal noch ambitionierte Gesangsvereine vor Ort, die dann mitmachen wollten. Dann wurde mal noch die Chorfantasie aufs Programm gesetzt. Oder wenn kein großes Orchester vorhanden war, dann hat man aber trotzdem das Klavierkonzert, was zu Gehör gebracht werden sollte, mit Reduktionen auf Streicher, Ensemble, manchmal nur Quintett oder sowas gespielt. Oder sie hat manchmal die Tutti dann selber dazwischen gespielt und aus Klavierkonzerten Klaviersolowerke gemacht. Also da war sie sehr flexibel. Hauptsache, es erklang ein möglichst bunter Strauß von Stücken an einem Abend. Ich bin sehr dankbar, dass es mir in diesem Jahr gelungen ist, einige Veranstalter zu überzeugen, dass wir diesen großen Aufwand auf uns genommen haben. Von den kleinen Besetzungen, also Cello, Gesang, Klavier zum Beispiel, Originalkonzerte, eins zu eins nachzuspielen, bis hin zu dem wahrscheinlich größten Projekt, was wir im Mai geschafft haben, nämlich das Uraufführungskonzert von Claras Klavierkonzert aus dem Gewandhaus in Leipzig, wo sie 4 Klavierkonzerte gespielt hat, eins davon an 3 Klavieren, also Bach-Konzert für 3 Klaviere und Orchester und Arien dazu, also ein Riesenaufwand und für mich ein Wahnsinnserlebnis, das wirklich mal so in der Reihung, wie es erklungen ist, nachzuvollziehen.
Was ist das für ein Erlebnis, so ein langes Konzert mit so viel Musikern auf der Bühne zu haben?
Man spürt einfach, wie sie sich nicht geschont hat, sondern einer Idee gefolgt ist, die einen ganzen Abend durchzieht und teilweise auch so menschliches. Also es geht ja um das Konzert, in dem ihr Klavierkonzert uraufgeführt wurde. Und weil sie sich nicht ganz sicher war, ob sie damit Erfolg hat, hat sie dann gleich hinten dran noch das Capriccio von Felix Mendelssohn gespielt, wo sie sich sicher war, dass das eine große Wirkung hat. Da wiederum war sich Felix Mendelssohn als Komponist und in dem Fall als Dirigent am Pult nicht so sicher. Und der schreibt hinterher, er wusste gar nicht, wie gut das Werk ist, bis er es von Clara gehört hat. Also sie hat jede Gelegenheit benutzt, um auch ihre verschiedenen Seiten zu zeigen. Und bei dem Konzert von Bach für drei Klaviere kann man davon ausgehen, dass das wirklich Gebrauchsmusik war. Das haben die ja, also im Gegensatz zu den großen geistlichen Werken von Bach, die zu der Zeit auch wieder kamen, aber die gar nicht so in Mode waren, hat man sowas eben gerne gehört. Ja, das machte Spaß zu spielen und es aufzuführen. Man weiß aber auch aus ihren Tagebüchern, dass sie sich lange und sehr intensiv vorbereitet hat, dass sie sich die Noten hat kommen lassen zu einer Zeit, als wahrscheinlich die anderen Musiker noch gar nicht damit befasst waren, dass sie das in kleinen Probekonzerten voraufgeführt hat. Also da war ihr keine Mühe zu viel, um so gut vorbereitet wie möglich zu sein. Und wenn man das so nacherlebt an so einem Abend und auch merkt, wie anstrengend das ist, dann wirklich viermal aufzutreten mit Orchester, dann vermittelt sich schon ein Gefühl, was das für eine große Persönlichkeit gewesen sein muss.
Die Pianistin Ragna Schirmer ist Gast in SWR 2 zur Person. Sie hat gespielt auf einem historischen Flügel von Julius Blüthner von 1856, Variationen über ein Thema von Robert Schumann, Opus 20 von Clara Schumann, komponiert zu Robert Schumanns 43. Geburtstag. 3 Jahre vor seinem Tod war das. Und es war unter anderem eine ihrer letzten Kompositionen, weil sie danach nichts mehr geschrieben hat und hat behauptet, diese Variationen wären knaupelig zu spielen. Wissen Sie, was das bedeutet? Sie haben es gespielt?
Ja, es ist in der Tat knaupelig, weil sich so Chromatik und dann wieder akkordisches Abwechseln. Es liegt jetzt nicht irgendwie bequem pianistisch in der Hand, sondern es geht die ganze Zeit um Aussage, um Harmonie, die ihr wichtig war. Und da hat sie eben immer in ihren Kompositionen auch die Aussage über die Mittel gestellt. Das heißt, wenn ihr das wichtig war, dass diese Mittelstimme da jetzt irgendwie 3 schwarze Tasten halten musste, während die Unterstimme dann noch eine Chromatik bilden soll, dann war das erstmal technisch so gut wie unspielbar. Aber wenn es so sein sollte, dann musste man irgendwie zusehen, wie man damit klarkam. Und da üben wir dann heute halt dran. Und das meint sie mit knaupelig, vermutlich.
Also Sie üben viel, wenn Sie Claras Musik spielen.
Claras Stücke sind in der Tat sehr, sehr überaufwendig, weil sie so fit war und ihr das leicht fiel und sie gleichzeitig natürlich auch als Komponistin nicht diesen Erfahrungshorizont hatte, wie zum Beispiel Robert Schumann, der dann natürlich irgendwann wusste, worauf kommt es eigentlich an und was kann man lassen. Andererseits bin ich immer wieder auch der Meinung, Clara kannte ja auch die kompositorischen Philosophien ihrer Zeitgenossen. Und wenn man nicht wollte, dass jedermann eine Komposition nachspielt, dann musste man sie so schreiben, dass eben nur diejenigen, die dafür ausgebildet sind oder sich entsprechend lange damit beschäftigen, die spielen können.
Meinen Sie, dass Clara Schumann auch mit dieser Vorgabe als Lehrerin dann aufgetreten ist und ihre Schüler entsprechend streng doch auch unterrichtet hat?
Also wenn man die musikalischen Haus- und Lebensregeln von Robert Schumann liest, dann weiß man, dass also eine gewisse Strenge im Umgang auch mit Pädagogik da durchaus in diesem Haushalt eine wichtige Rolle spielte. Und sie ist auch von ihrem Vater streng erzogen worden. Sie hat auch eine ganz starke Mutter gehabt, die sich ja für Lebensschritte entschieden hat, die zu der Zeit gar nicht üblich gewesen sind. Das heißt, die Hingabe an eine Aufgabe, die Disziplin, die dann auch entsprechend genau und nachhaltig auszuführen, das war ihr eigen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie nicht sehr nachgiebig war mit denjenigen, die da weniger Hingabe an den Tag legten.
Wie halten Sie das denn heute, Ragnar Schirmer? Sie sind ja schon lange auch als Lehrerin unterwegs, waren mit 28 die jüngste Klavierprofessorin in Mannheim. Jetzt unterrichten Sie in Halle noch ganz viel jüngere Schüler an einem Musikgymnasium. Ja. Was ist da das Ziel?
Also mein Ziel mittlerweile ist, dass jedes Kind, jeder Schüler sehr individuell ausgebildet wird. Denn ich stelle fest, gerade jetzt im Umgang mit diesen hochbegabten Kindern und Jugendlichen, die man ja in einer ganz wichtigen Zeit ihres Lebens begleitet, dass es extrem darauf ankommt, den Unterricht zu personalisieren, und das Individuum des Kindes spielt da die entscheidende Rolle. Das heißt, ich versuche immer, die Stärken herauszufinden, möglichst schnell, sodass ich Motivation über Erfolge erreichen kann. Das heißt, die Schüler spielen dann Stücke, die sie auch gut bewältigen können und kommen dann darüber auch eben weiter. Das macht dann Spaß, sodass man sich auch gerne dann ans Klavier setzt und übt. Und dann werden eben mit einigen anderen Werken die Schwächen gefordert. Und ganz, ganz wichtig ist eben die Ausbildung der Persönlichkeit. Wie gehe ich mit mir und meinem Leben um? Warum möchte ich musizieren? Was bedeutet mir das? Warum möchte ich auftreten? Welche Idee steckt dahinter? Möchte ich mich zeigen oder möchte ich eine Geschichte erzählen? Möchte ich einer Idee dienen? Was bedeutet es überhaupt, Musiker zu sein heutzutage? Wie wirkt sich das auf mein Leben aus? Und ich stelle immer wieder fest, dass die Schüler, die diese Entwicklung durchlaufen haben im jugendlichen Alter, sehr, sehr fit sind dann auch fürs Erwachsenenleben. Selbst wenn die keine Profimusiker werden, kommen meine Schüler dann oft zu mir und erzählen mir, dass sie gar keine Angst haben, zum Beispiel vor Menschen zu sprechen, dass sie in ihrem jeweiligen Beruf viel mitgenommen haben aus der Zeit, wo sie ihre Zeit einteilen mussten, ihren Nachmittag strukturieren mussten, sich fragen mussten, wie löse ich ein Problem, wenn mir eine Stelle nicht gelingt, auf welchem Weg komme ich dahin, dass ich sie bewältige, und zwar geistig und motorisch gleichermaßen. Und das ist ja unsere Arbeit am Instrument und das ist ziemlich wesentlich.
Und das sind alles Fragen, mit denen Sie sich ja persönlich bestimmt auch immer wieder auseinandersetzen, Ragnar Schirmer.
Ja, und das ist natürlich auch das Schöne, weil ich ja aus der Praxis dann immer berichten kann und umgekehrt aber auch von den Schülern lerne. Also die Reaktionen, die ich da bekomme oder auch teilweise die Fragen, die gestellt werden, bringen mich dann auch dazu, entweder darüber selber nochmal zu reflektieren oder die Lösungsansätze, die ich vielleicht für mich hatte, dann tatsächlich mal formulieren zu müssen. Also es ist in der Pädagogik auch eine ständige Auseinandersetzung dann immer wieder mit dem eigenen Tun.
Die Sie als Künstlerin dann auch weiterbringen.
Ja, hoffe ich.
Hören wir jetzt nochmal Freiheit in der Musik, eine improvisatorische Überleitung zur Musik von Frédéric Chopin. Improvisieren wie im 19. Jahrhundert. Das hat Ragnar Schirmer sich bei Clara Schumann abgeschaut. Wir haben eine improvisatorische Überleitung gehört hin zum Impromptu Opus 29 Nummer 1 von Frédéric Chopin. Clara Schumann hat das im Alter von 52 Jahren in einem Konzert in England gespielt. Und Sie, Ragnar Schirmer, haben ja die gesammelten Konzertprogramme Clara Schumanns gesichtet, über 1300 Stück. Und das sind wirklich alle?
Alle, nicht alle. Ne? Alle, von denen uns die Zettel erhalten sind, aber mit Sicherheit nicht alle, weil sie hat ja auch in privaten Konzerten und bei Galas und anderen Gelegenheiten gespielt und wahrscheinlich ist der ein oder andere Zettel auch verloren gegangen. Manchmal gibt es handschriftliche Notizen, also wir haben verschiedene Quellen, auf die wir zurückgreifen können, aber sich jetzt mit allen tatsächlich erklungenen Programmen von Clara zu beschäftigen, ist vermutlich unmöglich. Sich dem anzunähern, ist eine Aufgabe von vielen Jahren mit Sicherheit, in denen man dann aber auch nichts anderes machen kann. Und ich versuche ja in diesem Jahr auch ganz viel zu spielen.
Genau. Was kommt danach für Sie 2020?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich erstmal irgendwie ein ganz großes sich erstmal wieder zusammenfusseln müssen, weil dieses Jahr ist für mich so intensiv, wie ich das als Künstlerin überhaupt noch nie erlebt habe. So viele Konzerte in einem Jahr habe ich noch nie gehabt und gespielt und schon gar nicht mit so vielen unterschiedlichen Programmen.
Und Interviews und Filme haben Sie gedreht. Einen ganzen Film über Clara Schumann noch.
Genau, es gibt die große Dokumentation auf Arte. Und da darf ich auch eine wichtige Rolle spielen, indem ich eben erzählend und auch klavierspielend da einiges beisteuern darf. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Wir hoffen, dass der Film auch noch oft gezeigt wird. Auch im Ausland ist er schon Interesse angemeldet worden. Also da kommt noch einiges und die Beschäftigung mit Clara Schumann hört ja nicht auf am 31.12. Jeder Künstler, jeder Komponist hat ja auch seine Berechtigung außerhalb seiner Jubiläen. Ich bin grundsätzlich sehr dankbar, dass die Aufmerksamkeit für Clara Schumann in diesem Jahr erstmal so groß war. Und daraus wird sicherlich für mich auch einiges resultieren. Also die Beschäftigung mit diesen Originalprogrammen geht mit Sicherheit weiter. Ich möchte darüber auch noch mehr forschen und mal schauen, was mir dann dazu einfällt. Im Moment bin ich erstmal noch voll mit Clara beschäftigt.
Am Ende eines Konzerts gibt es ja immer eine Zugabe. Haben wir zum Ende unserer Sendung eine Zugabe? Was hat Clara gerne gespielt?
Clara hat dann auch tatsächlich gerne das Publikum befragt, was die hören möchten. In den Fällen, wo ich jetzt ihre Originalprogramme spiele und nicht weiß, ob es eine Zugabe gegeben hat und wenn ja, welche, lasse ich sie am Ende nochmal zu Wort kommen und spiele sehr gerne ihr zweites Scherzo in C-Moll, Opus 14, weil das ein Werk ist, was für mich Clara Schumann nochmal ganz persönlich abbildet. Es gibt dieses Stück auch als Lied von ihr selbst geschrieben. Das heißt, das ist genau die Form, die ihr am Herzen lag. Und die Version, das Scherzo, ist eben dieses virtuose Klavierstück, was Clara in ihrer ganzen Bandbreite, in ihrem Können, in ihrer ganzen Emotionalität und ihrer Vielfalt auf wunderbare Weise abbildet.
Jetzt geht das ja über ein Gedicht von Friedrich Rückert. Er ist gekommen in Sturm und Regen, also drängende Erwartung des Geliebten. Das findet man auch in diesem Scherzo wieder?
Ja, Clara hat sowieso immer was sehr Drängendes in ihren Klavierstücken und auch in ihren Liedern. Also dieses typische romantische, ich will aufbrechen, ich will Neues erleben, ich will was sehen, ich warte auf etwas, ich sehne mich nach etwas. Das ist schon so die Motivation und diese Energie, die immer dahinter steht. Und selbst in langsamen Stellen, wie zum Beispiel in dem Mittelteil dieses Scherzos, ist trotzdem immer dieses, ich halte jetzt kurz inne. Und dann geht's wieder los. Das ist ganz typisch, ja.
In einem Konzert mit Schnitt aus München vom April 2019 war das die Pianistin Ragnar Schirmer mit dem Scherzo Opus 14 von Clara Schumann. Und damit geht unsere Sendung SWR 2 zur Person zu Ende. Heute mit der Pianistin Ragnar Schirmer. Danke, dass Sie so viel über sich und Ihr Leben von Clara Schumann und ihrer Musik erzählt haben.
Vielen, vielen Dank.
Konzerte, wie Clara Schumann sie gespielt hat, gibt es gleich heute und morgen noch mit Ragnar Schirmer in Magdeburg und Leipzig und im November dann in Heilbronn und Frankfurt. Mein Name ist Antonia Ronnewinkel und wenn Sie das Gespräch mit der Pianistin Ragnar Schirmer noch einmal nachhören wollen, können Sie das im Internet tun unter swr2.de. Sie klicken sich dort einfach weiter bis zur Sendung zur Person oder Sie finden den Podcast zur Person Ragnar Schirmer in der ARD Audiothek und in der SWR 2 App. Hier auf SWR 2 folgen jetzt die Nachrichten und danach erfahren Sie das Neueste aus der Buchwelt im SWR 2 Magazin Lesenswert.